Guten Abend, auch von unserer Seite. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, hier sein zu dürfen. Und meine Sehnsucht ist, dass unser aller Herzen berührt werden. Auch unser Herz. Dass wir hier nicht als Referenten stehen, sondern als solche, die mehr von Gottes Liebe erfahren wollen. Und ich möchte eigentlich mit dem Kreuz beginnen. Das Kreuz hat einen senkrechten und einen vertikalen Balken. Und dieser vertikale Balken steht für mich ein Stück wie die Beziehung von Mensch zu Mensch. Der senkrechte Balken für die Beziehung von ihm zu uns und von uns zu ihm. Und je länger ich lebe, umso mehr kriege ich Ehrfurcht davor, wie viele Facetten seines Wesens in uns hineingelegt sind, die wir manchmal aber nur beim anderen erkennen können. Und alles, was wir nicht von uns selbst kennen, stört uns manchmal und ist uns fremd. Und wenn wir diese Dimension begreifen, dass das andere genauso dazugehört, nur eben anders ist, entsteht Reichtum. Wir wollen heute Abend über die 5 Sprachen der Liebe sprechen. Die findet man nicht so in der Bibel. Also ich kann jetzt nicht sagen, der Vers beweist das. Und wir werden im Weiteren auch erklären, was wir darunter verstehen. Ute wird erklären, wo es eigentlich herkommt von Gary Chapman. Es ist aber relativ unwichtig, ob es die haarklein genauso gibt. Es sind wie Türen in unsere Herzen geworden, für uns beide. Und ganz viele Beispiele, die wir jetzt erklären werden, stammen aus unserer Ehe, manche auch aus der Beziehung zu den Kindern. Wir haben 7 Kinder, 5 davon hat Ute geboren, 2 haben wir aufgenommen. Und auch da sind Beispiele. Aber wenn wir ehrlich sind zu uns selbst, dann machen wir die Entdeckung, wir stehen in Beziehung zu einem Chef, zu Untergeordneten, zu Mitschwestern, zu dem Mann auf der Behörde, zu dem Nachbarn, der mir schwerfällt, zu der Person, wo ich denke, die ist klasse, aber so weit weg, zu der Freundin, die keine Zeit hat und. Wir stehen in unendlich vielen Beziehungen und in all diesen Beziehungen ist es für mich relevant. Und wir werden heute Abend unsere Beispiele nicht umschreiben, sozusagen, um da so einen Blumenstrauß zu erzeugen, sondern wir werden unsere Beispiele erzählen. Aber ich fordere jeden auf, darin persönlich umzuschreiben in seine Situation. Und nicht in dem Sinne, ich hätte das gern, was die haben, oder vergleichen, sondern was sagt das mir? Was ist mein nächster Schritt? Weil ich glaube, dieses Leben, das ist dazu da, dass wir wachsen. Und wachsen heißt sich verändern. Wachsen heißt, heute nicht mehr die gleiche Person zu sein, die ich gestern war. Und mein größter Irrtum in unserer Ehe war der, dass ich am Anfang dachte, wir passen so gut zusammen, weil wir so gleich sind. Je länger wir miteinander sind, umso verschiedener werden wir. Wir entwickeln uns irgendwie, aber irgendwie auseinander. Und ich habe gedacht, okay, Herr, wenn du das Weltall immer größer machst, warum sollst du unsere Ehe nicht auch immer größer machen? Irgendwie scheint es dein Prinzip zu sein. Aber auch da gibt es Wachstumsschmerzen. Und in das hinein hat Gott Liebe gelegt. Meine Eltern, willst du was ergänzen?
Ja, hast alles gesagt.
Meine Eltern haben zwar alles für mich getan, aber sie haben mich nicht geliebt. Vielleicht hat der eine oder andere diesen Satz mal gesagt, vielleicht hat er ihn gedacht oder er hat ihn von anderen gehört. Kennen Sie solche Worte? Was meint denn ein erwachsener Mensch,
wenn er so etwas über seine Eltern sagt. Vielleicht sagt er, materiell war ich abgesichert, aber meine tiefsten Bedürfnisse, das, was mich ausmacht, dem ist eigentlich nie begegnet worden. Das ist wie ein Loch. Und wenn man dann weiterfragt, dann kann es sein, dass die Person sagt, meine Mutter hat mich nie auf den Schoß genommen. Oder mein Vater hat mich nie in den Arm genommen. Der hat ganz viel für mich getan. Aber in den Arm genommen? Nee. Und das hätte ich so gebraucht. Ist aber nicht passiert. Und meine Mutter ist nie mit zum Fußballspiel gegangen. Oder mein Vater hatte nie Zeit, mit mir zu spielen. Und jetzt kommt die verrückte Sache, dass wahrscheinlich ganz viele im Raum auch einen dieser Sätze bejahen können und wir so ja, wirklich verrückt im wörtlichen Sinn sind, dass wir meinen, wir wären der Einzige. Ich glaube, dass das mit jedem von uns geschehen ist, in irgendeiner Weise. Obwohl sich die Eltern ganz viel Mühe gegeben haben und das Beste wollten. Daraus wird aber deutlich, Liebe, die wir geben, muss auch ankommen. Und die Frage ist, welche Liebe senden wir denn eigentlich? Wird die Art der Liebe, die ich gebe, verstanden? Was meint denn ein Enkel, wenn er sagt, Oma, oder ein Kind zur Mama sagt, Mama, hast du mich lieb? Ist das eine Provokation? Oder ist da wirklich mehr dahinter? Und wir dürfen an der Stelle nicht in Ohnmacht fallen, sondern wir müssen sehen, was ist da. Oft sagen Kinder, sprechen etwas aus, was wir uns als Erwachsene nicht mehr trauen. Und offensichtlich haben wir so etwas wie einen Liebestank. Jeder Mensch hat sowas. Ich nehme mal jetzt einen Vergleich. Auto hat einen Kraftstofftank. Und jetzt gibt es Autos, die einen großen Tank haben. Also meine Frau hat das Bild mal rausgesucht. Ich glaube gar nicht, dass man damit 800 Kilometer weit fahren kann, aber das ist egal. Also es gibt solche mit einem großen Tank, da kann ganz viel geschehen. Und das ist immer noch stabil, da ist immer noch Treibstoff da. Aber es gibt auch solche mit einem kleinen Tank. Ja, da ist nach 80 Kilometern Schluss. Da muss was gemacht werden, weil das leer gelaufen ist. Und wir Menschen sind auch so. Es gibt solche, die haben einen großen Tank, die können ganz lange laufen. Und es gibt solche, wenn die das nicht jeden Tag hören, haben die das Gefühl, mich liebt keiner. Wie ist es denn bei den Menschen? Also ein Baby, das schreit alle paar Stunden. Da wissen wir alle, dass der Tank klein ist und dass das immer weiter mit Liebe gefüttert werden muss. Und es gab Experimente in Russland, wo man Kinder einfach alleine gelassen hat, keine Liebe gegeben hat, ihnen alles gegeben hat an Nahrung und Flüssigkeit, sind alle gestorben. Wir brauchen diese Liebe, wir sind von Gott so geschaffen, dass wir nicht nur liebesfähig sein sollen, sondern liebesbedürftig und daraus soll auch werden liebesfähig. Also ein Dreijähriger, der kommt nicht mehr so alle zwei Stunden. Aber irgendwo kommen die dann doch wieder an den Rockzipfel oder an die Hose und wollen irgendwas. Und beim Schulkind ist es dann noch größere Abstände und Teenager noch mehr. Die sollen ja auch mal für ein, zwei Tage verschwinden können. Und beim Erwachsenen gibt es offensichtlich beide Variationen. Und das Extremste ist so, am Traualtar sage ich dir, ich liebe dich, Schatz, und wenn sich was ändert, sage ich dir Bescheid. Ja, wir lachen drüber, aber es gibt Personen, die ticken so. Und nur wenn ich selber nicht so ticke, heißt das nicht, dass der andere nicht normal ist. Der ist anders. Gut, erste Frage wäre, gehörst du zu einem Menschen mit so einem kleinen Tank, der das immer wieder hören muss, sonst läuft er ganz schnell leer? Oder hast du schon so Ausdauereigenschaften, dass das auch länger gehen kann? Und ich sage jetzt keine Wertigkeit darin. Dem kleinen Tank ist wahrscheinlich anstrengender, da muss man so oft an die Tankstelle, aber es ist grundsätzlich keine Wertigkeit.
Die Frage ist jetzt, wie heißen denn die fünf Sprachen der Liebe? Also Gary Chapman, das ist ein Eheberater aus Amerika, der hat viele Ehepaare beobachtet und hat halt festgestellt, dass viel Liebe ausgesendet wird, die Liebe bei dem anderen Ehepartner aber nicht ankam. Und er behauptet, dass es eine Muttersprache der Liebe gibt. Also ich spreche verschiedene Sprachen, ich spreche Englisch, Französisch, bisschen Holländisch und Deutsch. Aber Deutsch ist meine Muttersprache. Und in Deutsch kann ich alle Gefühle ausdrücken, was ich in den anderen Sprachen nicht so gut kann. Und so behauptet er auch, es gibt eine Muttersprache der Liebe. Wenn ich diese Sprache mit meinem Partner oder mit einer Freundin oder meinem Kind spreche, dann fühlt sich das Kind schneller geliebt, eher geliebt. Der Liebestank ist ganz schnell voll, als wenn ich das in anderen Sprachen mache. Und die Frage ist jetzt, wie heißen diese Sprachen? Die erste heißt Zweisamkeit. Und wir gucken jetzt nur auf uns. Also dieser Mensch möchte den Menschen, mit dem er gerne zusammen ist, ganz alleine für sich haben. Also nur Zeit mit ihm alleine, nicht noch zwei, drei andere dabei, dann ist das schon wieder nicht diese Zweisamkeit. Die nächste ist Hilfsbereitschaft. Das heißt, ich möchte, dass der andere mir hilft. Dann fühle ich mich geliebt. Die dritte ist Zärtlichkeit. Das heißt, ich möchte gern in den Arm genommen werden. Ich möchte, dass die Liebe auch körperlich bei mir ankommt. Die dritte ist Lob und Anerkennung. Das heißt, ich möchte, dass der andere sieht, was ich gut mache und es auch sagt. Und das dritte ist die Sprache der Geschenke. Und wir wollen jetzt nacheinander besprechen, wie diese Sprachen sind in der Praxis und auch, welche Sprachen wir bei uns entdeckt haben. Weil unsere Familie wurde wirklich dadurch revolutioniert, als wir dieses Buch gelesen haben. Ich habe es zuerst gelesen und habe sofort erkannt, was die Sprache der Liebe meines Mannes und meine ist. Und ich habe dann einfach nur angefangen, das zu leben. Ich habe auf einmal angefangen, seine Sprache mit ihm zu sprechen. Und er fühlte sich viel mehr geliebt als vorher. Und dann habe ich ihm davon erzählt, was meine Sprache ist. Und habe ihm von dem Buch erzählt. Und später habe ich meinen Kindern davon erzählt und habe gefragt, wann fühlst du dich von mir am meisten geliebt? Was meinst du, was ist deine Muttersprache der Liebe? Und so ab 5, 6 Jahre kann man das schon sehr gut nachvollziehen. Und es war erstaunlich, wie unterschiedlich unsere 7 Kinder darauf reagiert haben und das aber auch spürten, was sie am meisten brauchten. Und wir fangen jetzt an mit der Zweisamkeit.
Das ist meine Liebessprache. Zeit mit ihr alleine. Ist nicht unbedingt so wichtig, was wir tun. Aber einfach wir beide und sonst niemand. Und woran man das erkennt, ist zum Beispiel, wenn man 7 Kinder hat und dafür keinen Babysitter findet, weil so einen gibt es nicht. Und dann ich zu meiner Frau sage, und die sind dann im Alter von, was weiß ich, 6 bis 13, könnten wir nicht mal ein Wochenende zu zweit verbringen? Und sie sagt, wie bist denn du drauf? Wie soll denn das gehen? Ja, weiß ich auch nicht, aber könnten wir das nicht irgendwie mal irgendwie machen? Das wäre Ute nie in den Sinn gekommen, weil sie das Bedürfnis gar nicht hatte. Aber für mich war es ein Bedürfnis. Diese Ereignisse haben sehr, sehr, sehr selten stattgefunden, aus verständlichen Gründen. Aber für mich waren sie unendlich kostbar. Meine Frau feiert gerne große Geburtstage mit vielen Gästen. Von mir kommen dann so Vorschläge, das habe ich wirklich so gesagt, können wir nicht deinen Geburtstag dieses Jahr mal ausfallen lassen? Und nur wir beide verbringen einfach einen schönen Abend miteinander. Und sie guckt mich an und denkt, der hat nicht alle Tassen im Schrank. Aber es war mein Ernst. Das war aus meinem Herzen, wo ich dachte, das wäre doch schön für dich. Klammer auf, die Wahrheit ist schön für mich. Ganz viele Vorschläge, die wir anderen Menschen machen, sind oft Vorschläge, die wir gerne hätten. Aber wir meinen das ganz edel an der Stelle. Ist uns oft auch gar nicht bewusst. Gut, also wir haben dann einen Eheabend, so haben wir das genannt, installiert. Das heißt, es gab einen Wochentag in der Woche, an dem durfte keiner ohne Genehmigung des anderen einen Termin vereinbaren, weil wir dann Zeit miteinander hatten. Sozusagen ungeschriebenes Gesetz, durfte nicht verschoben werden, es sei denn, es wurde vorher besprochen. Was haben wir da gemacht? Wir haben viel miteinander geredet, ausgetauscht. Manchmal haben wir auch Probleme gewälzt. Dinge, die irgendwo noch wie so ein Magen im Magen lagen oder so. Wobei der Unterschied ist, in ihrem Magen liegen die dann alle noch, ich habe die alle vergessen. Ich lebe im Jetzt. Ich lebe nicht in dem, was gestern war und tiefe Krise war. Es ist weg. Ich habe dann irgendwann angefangen, Zettel zu schreiben und dann habe ich manchmal am Eheabend einen Zettel hervorgeholt und gesagt, da war noch was. Moment, ja das und das. Aber also es war unterschiedlich. Es ging nicht darum, dass wir jetzt da immer einen schweren Abend haben, aber es ging darum, wahrhaftig miteinander zu sein, Zeit miteinander zu verbringen oder eben auch Zeit zu genießen. Irgendwann habe ich mal ein Tandem Gebrauchtes gekauft. Das war dann gar nichts, weil Ute hinten fahren und nicht lenken können, passte ihr nicht. Schade, aber gut.
Aber da habe ich viel gebetet, hinten drauf.
Also, wir haben dann geschwommen, Badminton gespielt, sind spazieren gegangen, in ein Restaurant gefahren. Und wir merken, wie unterschiedlich wir da sind. Also der Weg zum Restaurant hatte 4 Ampeln. Und ich habe dann zum Beispiel gesagt, du, wenn wir ein bisschen schneller fahren, haben wir grüne Welle. Und sie sagt, wir haben einen Abend heute für uns. Ich will gar keine grüne Welle haben. Ich will einfach Zeit mit dir verbringen. Ja, also wir merken, wie unterschiedlich wir sind. Und wir müssen das einfach zugestehen. Ich bin eigentlich ein sehr flexibler Mensch. Also ich kann heute hier sein und morgen, weiß ich nicht, in Süddeutschland irgendwo und dann wieder in Krefeld und dann was wieder alles anderes machen. Das hat für mich auch einen Reiz. Aber wenn dieser Abend war und er beginnt um 8 und 7:45 eins meiner Kinder dann zu mir kam und sagt, Papa, ich schreibe morgen eine Mathearbeit, ich habe keine Ahnung, kannst du mir nicht helfen? Da wurde mir jedes Mal mein Hals dick. Ich dachte, hättest du es nicht 2 Tage früher sagen können? Muss das jetzt sein? Und so weiter. Da war nichts mehr mit flexibel. Weil ich merkte, dass das, was mir kostbar war, gerade auf dem Weg war, davon zu schwimmen. Und an den Momenten merken wir oft, was uns wichtig ist, weil wir dann oft ungehalten reagieren, frustriert sind und letztlich das Bedürfnis doch größer ist, als wir es uns oft zugestehen. Also wenn in Situationen Frust hochkommt, ist manchmal so, dass wir uns auf etwas gefreut haben und das ist jetzt gerade im Begriff verloren zu gehen. Und die Frage ist, warum ist mir das so wichtig, dass ich mich da gefreut habe? Es gibt auch andere Dinge, auf die du dich freust, die nicht stattfinden. Du sagst, oh, ist nicht schlimm. Jedenfalls bei mir war das so.
Als wir anfingen mit diesen Eheabenden, haben wir gemerkt, dass wir ganz unterschiedliche Vorstellungen haben, was man an so einem Eheabend machen kann. Also Thomas wollte eigentlich immer Action, also mindestens Fahrrad fahren oder irgendwas Sportliches machen. Und ich dachte, können wir denn nicht einfach nur essen gehen oder vielleicht mal spielen? Aber spielen war für meinen Mann Zeitverschwendung. Das wollte er gar nicht machen. Und dann haben wir Bestimmerabende eingeführt. An einem Dienstag durfte er bestimmen, was wir machen, und am nächsten Dienstag ich.
Die einzige Regel war, meckern galt nicht. Und wir haben der eine sagt es und der andere schweigt. Aber nicht im Sinne als Missstimmung, sondern zu sagen, du bist diesmal dran. Und dann ist das eben so.
Und wir haben gedacht, als wir umeinander geworben haben, da war das doch auch nicht das Problem, etwas dem anderen zuliebe zu machen. Da haben wir das sehr gerne gemacht. Wann hört das eigentlich auf, dass man dem anderen zuliebe eigentlich was macht? Und ja, wir haben dann gelernt, er hat angefangen mit mir zu spielen. Ich meine, er hat auch nicht gerne gespielt, muss man ehrlich sagen, weil er fast immer gegen mich verloren hat. Und Männer verlieren nicht gerne, das muss ich ja auch sagen. Und deswegen war das anfangs nicht so einfach. Mittlerweile geht's, ne? Mittlerweile ist schon viel.
Erstaunlich, ich staune über mich selbst, ja.
Genau.
Doch, ist wirklich so.
Und gut, und ich.
Es ist vor allen Dingen gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Ich habe gemerkt, Dinge, die man nicht mag, wenn man sie kennenlernt, haben oft ihren Reiz, den man vorher gar nicht sehen wollte oder sehen konnte.
Ja, und ich fahre mittlerweile auch ganz gerne Fahrrad, wobei ich jetzt auch zu ihm gesagt habe, du bist immer so schnell und ich bin so langsam und ich fände es gerecht, wenn du ohne Motor dazu fährst und ich mit. Also jetzt haben wir für mich ein E-Bike gekauft und er muss neben mir so strampeln, wie er das sonst immer von mir erwartet hat und ich genieße das total. Neulich haben wir eine Fahrradtour gemacht und er hatte noch zwei Taschen mit dabei. Und dann bin ich locker einen Berg hoch mit dem schönen E-Bike. Und dann hat er gesagt, kannst du nicht mal meine
Taschen nehmen? Am zweiten Tag habe ich das gesagt.
Kannst du nicht mal meine Taschen nehmen?
Eine der Taschen nehmen. Entschuldigung.
Und dann habe ich gesagt, nein, ich genieße das, dass du jetzt mal schweißgebadet bist, sonst bin ich das immer gewesen.
Also du hast es ein bisschen anders formuliert. Du hast gesagt, ich genieße es, dich so fertig zu sehen. Immer bin ich hinterhergedackelt und immer war ich die Schwächere. Und dieser Moment ist so kostbar. Also es blieb die 4 Tage dabei. Ich hatte die 2 Taschen, ich hatte den roten Kopf. Und hinterher sagt sie, es war einer der schönsten Urlaube. Insofern war das dann auch wirklich sehr schön.
Genau. Also der Thomas, der hat mir einmal eine Liste hingelegt mit 10 Aufgaben und hat gesagt, Ute, also wenn du mal ganz viel Zeit hast, ne, wäre das schön, wenn du diese Liste mal abarbeitest. Jetzt muss man dazu sagen, Thomas arbeitete in der Klinik und ich arbeitete zu Hause. Er arbeitete für Geld, ich für Liebe. Geld bekam er nicht unbedingt als Hausfrau. Und von daher war das natürlich auch fair, wenn er mir mal eine Liste machte, was ich alles tun könnte. Und ich bin eine Frau, ich organisiere sehr gerne, ich arbeite super gerne Listen ab. Ich kriege da ein richtiges Hochgefühl, wenn ich wieder was durchstreichen kann, wenn ich Häkchen dran machen kann. Und so habe ich mich direkt daran gemacht, die ganze Liste abzuarbeiten. Unglücklicherweise war das aber der Dienstag. Und als Thomas abends nach Hause kam, sagte ich stolz, Thomas, ich habe die ganze Liste schon abgearbeitet, du kannst so stolz auf mich sein. Aber ich bin fix und fertig, also den Eheabend müssen wir verschieben. Und er guckte mich an und sagte, warum hast du nicht nur 2 Sachen gemacht davon? Also der Eheabend ist mir doch so wichtig und den kannst du mir doch jetzt nicht wegnehmen.
Also dieser Abend zu zweit. Abend
da drauf. Genau, diesen Abend zu zweit. Und da habe ich es, glaube ich, noch mal mehr begriffen, wie wichtig ihm diese Zeit zu zweit ist. Und er hatte gerade wieder Geburtstag und ich habe ihm den letzten Samstag geschenkt, dass wir den ganzen Tag was zu zweit gemacht haben. Morgens haben wir schön gefrühstückt, dann haben wir eine Fahrradtour gemacht. Und abends sind wir noch essen gegangen. Und mein Mann war super glücklich. Das war seine Art, Geburtstag zu feiern. Mein Sohn sagte dann, das klingt nach Papa, als ich ihm das erzählte. Diese Liebessprache Zweisamkeit kann man auch schon bei seinen Kindern entdecken. Also ich kann mich sehr gut erinnern, dass unser etwa 7-jähriger Sohn Daniel runterkam in die Küche und sagte, Mama, kannst du mit mir ein Würfelspiel spielen? Und ihr wisst ja jetzt schon, ich spiele gerne, kein Problem. Ja, komm. Wir haben angefangen, dann kam der 2 Jahre ältere Sohn dazu oder Bruder dazu und sagte, ach, können wir nicht zu dritt spielen, macht doch viel mehr Spaß. Und ich sagte, natürlich können wir zu dritt spielen, macht wirklich mehr Spaß. Und Daniel sagte, nein, Mama. Ich sag, wie nein, Mama? Nein, sagte er, ich habe dich gefragt, Mama, dass du mit mir spielst und nicht, dass der Andreas noch mitspielt. Ja, ich sag, Daniel, also hier wird keiner ausgeschlossen, das gibt's doch gar nicht in der großen Familie, wir machen alle zusammen. Nein, sagt er, Mama, du kannst entscheiden, entweder Andreas oder ich, aber nicht zu dritt. Und da habe ich gedacht, in dem Ton redest du schon gar nicht mit mir. Und dann sagt er, also du nimmst den Andreas? Ja, ich sage, Daniel, jedenfalls in dieser Stimmung geht das gar nicht, dass wir beide alleine sind. Und er ging hoch und stapfte hoch und war stinkesauer auf seine ungerechte Mama. Und ich habe gedacht, den habe ich gut erzogen, in dem Ton nicht, es wird keiner ausgeschlossen. Ja, und dann habe ich das Buch von Gary Chapman gelesen und habe gedacht, ach du meine Güte, du machst ja hier alles falsch. Und dann bin ich hochgegangen nochmal zu ihm und habe gesagt, Dani, kannst du dich noch an die Situation erinnern, als du in die Küche kamst, mit mir spielen wolltest? Ja, da hast du den Andreas vorgezogen. Das weiß man sofort. Alles, was mit negativen Gefühlen ist, poppt das hoch in der Situation, wenn du nochmal drauf angesprochen
wirst. Und das war viel, viel, viel später.
Und da habe ich gesagt, Daniel, ich entschuldige mich da heute für. Das war nicht richtig. Und er sagte, wieso, was würdest du denn heute machen? Und da habe ich gesagt, ich würde heute sagen, Daniel, wenn dir das so wichtig ist, spielen wir erst alleine. Vielleicht können wir das nächste Spiel mit deinem Bruder zusammen machen. Ich wusste damals nicht, dass dir das so wichtig ist. Und ich habe mal 7 Nachmittage meinen Kindern geschenkt und habe gesagt, wir können entweder 7 Nachmittage, was alle immer zusammen machen, einmal ins Zoo, einmal schwimmen gehen, einmal das machen. Und Daniel sagte sofort, ich sagte dann, oder jeder kriegt einen Nachmittag mit mir ganz alleine. Und Daniel sagte sofort, ich möchte den Nachmittag alleine mit Mama. Da merkst du, was dem Kind wichtig war. Und ich glaube, da mir als Mutter jetzt von 7 Kindern hilft es total zu sagen, ich gebe nicht jedem das Gleiche, sondern jedem dem, was er braucht. Und ich habe unsere Kinder immer wieder mal regelmäßig in Abständen gefragt, wann fühlst du dich von mir geliebt? Und das war ganz unterschiedlich. Der eine sagte, wenn du mit mir mal ganz alleine nach Hamburg gefahren bist. Der andere sagte, wenn ich krank war und du hast mir einen frisch gepressten Orangensaft gemacht, dann fühlte ich mich von dir geliebt. Dann hast du mir auch noch mein Lieblingsessen gekocht und du hast mir was vorgelesen. Das hat mein Herz gefüllt. Und der andere sagte, wenn du genau das richtige Geschenk für mich ausgesucht hast, dann fühlte ich mich von dir geliebt. Also was ganz, ganz Unterschiedliches. Und da habe ich begriffen, wie viel Kraft darin ist, wirklich dem anderen auch das zu geben, was er sich wünscht. Und nicht das, was ich vielleicht denke, was gut für ihn ist.
Und an der Stelle merken wir, wie schnell wir Prinzipien haben. Es ist ja kein schlechtes Prinzip, als Familie zu teilen und Dinge miteinander zu tun. Da ist auch nichts Verkehrtes. Und trotzdem gibt es Momente, wo das andere besser ist. Und dass wir lernen, dass wir nicht der Maßstab sind, sondern dass wir auf den anderen eingehen müssen und lernen, ihn zu verstehen in seiner Andersartigkeit, die oft schmerzhaft ist. Ute spielt lieber zu dritt als zu zweit. Sie spielt manchmal und sagt, weißt du, ich spiele das Spiel gerne, aber jetzt war eine Person dabei, die es nicht so gut kann. Aber es war so schön, zu viert zu spielen. Es war so schön miteinander. Ich genieße es, wenn wir mit mehreren am Tisch sitzen und das so ist. Aber für diese eine Person ist es nicht das Gleiche, sondern die sagt, wir beide. Und das darf so sein.
Vielleicht kommt bei dem einen oder anderen von euch auch jetzt Erinnerungen hoch, wo er noch verletzt seid oder wo ihr auch andere verletzt habt. Und dann ist es gut, dem nachzugehen. Also ein Freund von uns, der hat einen Sohn und er hat gesagt, Ute, als ich das so hörte, habe ich gedacht, oh Mann, der hat immer gesagt, hinter unserem Haus fließt ein Bach. Papa, bau doch mal einen Staudamm mit mir. Und warum auch immer, ich habe nur ein Kind. Ich habe es nie gemacht. Immer war alles andere wichtiger. Mittlerweile war der Junge schon 23. Und dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt, wärst du bereit, mal zu kommen am nächsten Samstag? Nimm aber alte Klamotten mit. Und dann hat der Sohn gesagt, was soll ich denn arbeiten für dich, Papa? Nein, sagt er, wir wollen nicht arbeiten, wir machen was anders. Ja, und dann ist der Sohn gekommen und dann hat er gesagt, du, ich will mich bei dir entschuldigen. Du hast mir immer gesagt, du möchtest einen Staudamm mit mir bauen. Ich habe es nie gemacht, es tut mir so leid, bitte vergib mir. Wollen wir heute diesen Staudamm bauen? Und dann sind die 2 erwachsenen Männer hingegangen an den Fluss und haben den Staudamm gebaut. Und da ist eine neue Vater-Sohn-Beziehung gestanden. Also man kann Dinge auch wieder zurückgehen. Und Kinder vergeben so gerne. Ich glaube, fast jeder vergibt gerne, wenn er um Vergebung gebeten wird. Wenn der andere einsieht, du, das war nicht richtig, was ich gemacht habe. Und wir möchten Mut machen, wirklich Dinge auch zurückzugehen und nochmal anzusprechen. Das kann mit Eltern sein, dass man was versprochen hat. Das kann mit Freunden sein. Das kann bestimmt auch unter eurer Schwesterschaft so sein, dass man dem anderen was versprochen hat. Was weiß ich, wir 2 fahren mal zusammen in Urlaub oder wir machen das mal. Und der andere hat es vergessen. Es hat nie stattgefunden. Und ich glaube, heute ist die Zeit, da nochmal hinzugucken und die Verletzung auszugraben und zu sagen, komm, wir sprechen das nochmal miteinander an. Nächste Liebessprache, Hilfsbereitschaft. Ne?
Stopp. Was denn? Also das, wenn ich das Buch geschrieben hätte, wäre nie eine Sprache der Liebe gewesen. Hilfsbereitschaft ist Arbeit für mich. Das ist keine Liebessprache. Ich kann dir helfen, aber dann arbeite ich. Also meine Frau liebt es, wenn ich die Geschirrspülmaschine mit ausräume oder das mache. Und ich denke, was hat das mit Liebe zu tun? Ich buchstabiere jetzt etwa 15 Jahre dran. Also ich sehe an der Reaktion, dass es mit Liebe wohl was zu tun hat. von meiner Definition von Liebe, würde ich sagen, das ist das Letzte. Ja, ich kann mitarbeiten, kein Problem. Arbeiten kann ich. Ich helfe dir auch. Aber eine Liebessprache, wenn wir zu zweit sind, ist eine Liebessprache. Und irgendwo merke ich da, wie unterschiedlich unsere Auffassungen sind.
Aber wenn du die zwei anguckst, ne, da ist da so viel Liebe drin, wie die Schwester Damiana, der Schwester Juela, das Mikrofon hält. Also ich finde, da spricht pure Liebe raus. Und das ist auch hilfsbereit.
Ja, ist nicht meine Liebessprache, hast du schon recht.
Das merkst du schon, ne? Mhm. Ja. Okay, also so einen Mann hätte ich mir gewünscht, ja, der mir hilft, der mich unterstützt, der mir hilft, Kinder ins Bett zu bringen und so weiter.
Er arbeitet dran.
Er arbeitet dran, genau. Ich erzähle euch jetzt mal ein Beispiel. Also wir haben mit den 7 Kindern gesagt, okay, immer um 18 Uhr abends erstmal zusammen Abendbrot und ich hoffe, dass du dabei bist. Wenn nicht, fange ich schon mal an, die Kinder allein ins Bett zu bringen. Und es gibt Abende, da ist einem das ganz wichtig, ne, dass der Mann kommt. Aber der Abend, von dem ich euch erzähle, da ist er natürlich nicht gekommen, sonst würde ich es euch ja nicht erzählen. Also wir haben dann um 18 Uhr angefangen zu essen und ich hatte erst Vorfreude, ach, heute kommt er bestimmt pünktlich. Dann habe ich gemerkt, oh, er ist nicht da um 18 Uhr, dann wurde ich etwas traurig, dann wurde ich sauer, dann hätte ich ihn umbringen können. Dann habe ich gedacht, was bin ich für eine Frau, dass ich ihn umbringe? Vielleicht hat er einen Unfall gehabt oder liegt im Krankenhaus, kämpft mit dem Leben. Vielleicht bin ich schon Witwe und ich ärgere mich hier über meinen Mann. Ja, es wurde mittlerweile 7 Uhr, alle Kinder waren schon oben, keiner war mehr am Tisch. Als Thomas unten den Schlüssel hörte ich und er rief mit einer super freundlichen Stimme, wo seid ihr denn alle? Seid ihr schon oben? Seid ihr nicht mehr beim Essen? Und ich dachte, der kann mich suchen. Ich sag keinen Ton. Ich war oben im Badezimmer und dann kam er hoch und ich guckte bewusst weg, nicht in seine Richtung. Und dann sagte er, willst du dich nicht mal umdrehen, guck mal, was ich in der Hand habe. Und ich knurrte dann so, drehte mich rum und er hatte eine Baccarat-Rose, so eine große, langstielige Rose in der Hand. Und sagte, ach, ich wollte dir einfach mal wieder sagen, wie sehr ich dich liebe. Und ich sagte, die Rose kannst du dir an den Hut stecken. Wenn das wieder die Bezahlung dafür sein soll, dass ich hier alles alleine mache, den ganzen Tag habe ich 7 Kinder alleine, jetzt habe ich sie schon alleine abgefüttert, jetzt bringe ich sie auch noch alleine ins Bett und du sagst nur, hier, hast du ein Geschenk? Nee, das will ich nicht. Und ich sage dir eins, nächste Woche habe ich Geburtstag. Ich möchte nicht, dass du durch die Stadt läufst und Geschenke suchst und ich wieder den ganzen Tag alleine arbeiten muss und abends. Ich möchte ein großes Fest machen und du bist der Gastgeber für die Getränke zuständig. Ich mache das ganze andere, aber für die Getränke bist du zuständig. Und bitte, Thomas, komm nicht erst kurz vorher. Das Bier ist nicht kaltgestellt und du stellst es dann in den Gefrierschrank und dann platzt es wieder. Ja? Dann habe ich ja so eine Krawatte. Ich brauche kein Geschenk. Bitte sei ein guter Gastgeber. Das reicht mir.
Das sind tolle Momente. Ich war später aus der Klinik gekommen, ich habe einen Blumenladen gesucht, die waren schon alle zu, bin dann zum Bahnhof gefahren, habe dann die Rose gekauft, bin dann nach Hause gekommen und dann denkst du, irgendwas ist hier falsch. Und in den Zeitungen können wir dann ganz oft lesen, wir passen nicht zueinander. Aber ich glaube, wir sind einfach unterschiedlich und wir müssen das wirklich begreifen. Und das Interessante ist, wenn ich meiner Frau helfe, dann freut sie sich riesig über so eine Rose. Aber die Basis ist das andere. Da geht dann anderes drauf. Aber wenn dieses Urbedürfnis nicht gestillt wird, dann kann ich mir Mühe geben, wie ich will. Das ist wie Beton, die Finger rutschen ab und du hast blutige Finger und denkst,
Es kommt mein runder Geburtstag und ich bin eine Frau, die von der Vorfreude lebt und ich mag keine Überraschungen. Und mein Mann kommt an meinem Geburtstag nach Hause.
Dreimal dürft ihr raten, was ich mag.
Überraschungen mag er. Also für mich wäre das nichts, Thomas kommt nach Hause und sagt, Schatz, pack die Koffer, gleich geht der Flieger und wir sind eine Woche was weiß ich wo. Dann, bis ich kapiert habe, dass ich dann da bin mit ihm, bin ich schon wieder zu Hause, weil ich schaffe das nicht so schnell, diese Umstellung. Also ich kann nicht so heute hier, morgen da. Ich brauche immer diese Zwischenschritte. Auf jeden Fall mein runder Geburtstag und Thomas kommt nach Hause, pünktlich, sehr früh, und sagt, ich habe eine Überraschung für dich. Ich habe einen Tisch bestellt in einem Lokal, in dem du noch nie warst, und ich habe einen Babysitter besorgt. Ich sage, hast du doch noch nie gemacht. Nee, sagt er, aber du bist ja auch heute, hast einen runden Geburtstag und dann machen wir das. Ich entführe dich heute. Und an meinem Gesicht sah er, das war nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Und er sagte, wie freust du dich gar nicht? Ich habe viele Frauen gefragt, die waren, haben alle gesagt, das würde eine Frau freuen. Nein, ich sage, mich freut das überhaupt nicht. Ich habe nämlich ein Drei-Gänge-Menü vorbereitet. Du bist zwar eine wichtige Person in meinem Leben, aber ich habe auch noch Kinder. Und ich habe gedacht, wir feiern das heute gemeinsam mit den Kindern. Wir essen mein Drei-Gänge-Menü und danach vielleicht noch ein bisschen spielen. Aber auf jeden Fall bringst du danach die Kinder ganz alleine ins Bett. Und ich setze mich ins Wohnzimmer und warte auf die vielen Telefonate, die dann kommen. Denn meine beste Freundin hat noch nicht angerufen, deine Mutter hat noch nicht angerufen und so weiter. Und mein Mann, immer sachlich, immer lösungsorientiert, du kannst doch den Anrufbeantworter anmachen. Ich sage, Thomas, den Anrufbeantworter an meinem runden Geburtstag, das glaubst du doch wohl selber nicht. Ja, ich sage, was ist das denn für ein Lokal? Ja, ein italienisches, also das war gut, ich liebe Italienisch. Aber noch langsamer, Entschuldigung, ja. Also Italienisch war gut, danke, dass du das gesagt hast. Und dann, wir waren also etwas lauter geworden, die Kinder kamen runter und sagten, warum streitet ihr denn? Die Mama hat doch Geburtstag heute. Ja, ich sagte, der Papa möchte mich entführen. Und die Kinder, wow, Papa, super, klasse. Entführung, das klingt spannend, Papa. Der Babysitter kam, hörte auch, was Thomas geplant hatte und sagte, so einen Mann wünsche ich mir auch mal. Und ich dachte, irgendwas stimmt bei mir nicht. Also nur ich scheine die Einzige zu sein, die sich darüber nicht freut. Ja, wir sind dann essen gegangen, aber er hatte so eine Edelpizzeria ausgesucht. Und ich sage, warum gehen wir nicht in die Pizzeria, die ich kenne? Drittes Gericht von oben, Spinatnudeln, scharf, schmeckt immer, ist auch von der Leistung, Preis und so gut. Jetzt haben wir hier so eine Edelpizzeria, weiß ich wieder nicht, was ich bestellen soll. Und es ist viel zu teuer. Und mein Mann sagte, Geld spielt heute keine Rolle. Aber ich sage, aber es ist doch auch mein Geld, was wir hier veressen. Ist doch nicht nur dein Geld. Und da habe ich begriffen, was war passiert. Er hatte mir geschenkt, was er sich wünschte. Und das machen wir ganz oft. Meine Mutter sagte schon immer, ich habe nächste Woche Geburtstag. Ute, was meinst du, was ich für Bücher von deinem Vater geschenkt kriege? Keine Ahnung, Mama. Und dann sagt sie, die dein Vater gerne lesen möchte. Ne? Wir schenken dem anderen das, was wir uns wünschen. Wir haben schon öfters darüber gesprochen und neulich kam eine Frau auf mich zu und sagte, oh Mann, jetzt haben sie mich nasskalt erwischt. Mein Mann wird 40, ich wollte ihm ein Wochenende Paris schenken, aber der will eine Party machen. Ich habe jetzt gemerkt, ich will mit ihm ein Wochenende ganz allein in Paris haben, das will der gar nicht. Der fände das viel schöner, wenn ich ihm eine Party organisiere. Habe ich aber keine Lust, ist mir zu viel Arbeit. Ich sage, machen Sie die Party, wenn Sie Ihren Mann lieben. Nächste. Mhm. Zärtlichkeit, umarmen.
Damit ist nicht Sehnsucht nach sexueller Vereinigung gemeint, sondern die körperliche Nähe. Und es gibt Personen, das ist jetzt unter Corona alles so ein bisschen anders, aber es gibt Personen, die brauchen diese Nähe. Und die gibt es, das geht jetzt nicht um Ehen allein, es gibt in Freundschaften von Mädels, von Jungs, die einen knuffen und sind nah beieinander und die anderen brauchen diesen Abstand, denen ist das zu nah. Also ich zum Beispiel mag es, im Esszimmer am Tisch weiter zu diskutieren, weil mir der Abstand im Wohnzimmer zu weit ist. Da sitzt man bequemer, aber etwas weiter entfernt. Und mir ist Nähe wichtig. Ich liebe Nähe. Ich leite eine operative Abteilung, also so eine chirurgische Abteilung in einer Hautklinik. Und wenn ich morgens komme und meine OP-Schwestern, das sind auch zum Teil gestandene Mütter und Omas und wie auch immer, dann komme ich, guten Morgen. Ich will von denen nichts, ich will nur sagen, wir gehören hier zusammen. Wir sind hier eine Familie. Und das Interessante ist, das wird auch nach außen transportiert. Das spiegeln uns auch Patienten wider. Die sagen, ihr seid hier, es ist was Besonderes hier. Und die wissen, dass ich nichts von diesen Frauen will. Aber natürlich ist das eine Gratwanderung. Und es gibt Personen, da geht das nicht. Da weiß ich, dass ich sage, guten Morgen, und den Abstand halte. Und das ist unterschiedlich. Und für den einen ist das so, dass der total trocken läuft, wenn der nie einen anderen spürt. Und der andere sagt, das ist mir viel zu nah. Was willst du da? Diese Nähe, nee, das geht einfach nicht. Ich bin und ich brauche so ein bisschen Abstand, das geht nicht. Ich habe von einer Person gehört, die durch eine Krankheit stark abgenommen hat und irgendwann war dann wieder massive Gewichtszunahme. Und dann hat die Person gesagt, das ging nicht, die Leute kamen mir zu nah. Ich brauche einen Abstand, das ist mir zu nah. Also es gibt an der Stelle ein unterschiedliches Bedürfnis von Nähe und Distanz. Und das ist relativ verschieden bei den Menschen.
Also Menschen, die Zärtlichkeit wollen, die gehen auch gerne zum Friseur. Und die anderen sagen, oh nein, ich muss wieder zum Friseur, wie furchtbar, hoffentlich ist das schnell vorbei. Oder die wünschen sich auch mal eine Massage. Andere sagen, naja, das brauche ich nun überhaupt nicht, eine Massage. Es gibt Kinder, die sitzen ständig auf dem Schoß. Wir haben ein Pflegekind aufgenommen und die wollte immer auf meinem Schoß ein Buch vorgelesen kriegen. Und dann habe ich sie hinterher gefragt, was denn vorkam in dem Buch. Die hatte keine Ahnung. Bis ich mal gemerkt habe, die will nur auf meinen Schoß. Das ist ein reiner Vorwand, dass die immer sagt, lies mir was vor. Die wollte gar nicht wissen, was in dem Buch ist. Tick, Trick und Tack, keine Ahnung, wer das ist. Ja, habe ich doch gerade vorgelesen. Ich habe echt an ihrem Verstand gezweifelt, weil die überhaupt nichts mitkriegte. Aber die hat das so genossen, auf meinem Schoß zu sitzen.
Und als ich später erwachsen wurde, war klar, dass sie sehr differenziert war, sehr klar und logisch denken kann und so. Und das hat sie nicht interessiert. Sie suchte diese körperliche Nähe. Und bei unseren 7 Kindern haben wir große Unterschiede festgestellt. Und es geht nicht Mädchen nah, Junge nicht nah. Es geht quer durch die Geschlechter. Und der eine ja und der andere interessiert ihn gar nicht.
Genau, und als Kinder sitzen sie gerne auf dem Schoß. Wenn sie älter werden, in die Pubertät kommen, dann sagen sie, Mama, mein Rücken ist so, ach, kannst du den mal massieren? Ne? Das ist auch eine Art von Zärtlichkeit, die sie dann haben wollen. Ne? Oder halt, wenn man natürlich sie wegbringt zum Bus, dann sagen sie, Mama, aber keinen Abschiedskuss. Ne? Aber abends wollen sie ihn schon noch haben. Also da muss man dann auch gucken. Aber man merkt schon, dass sie da ein Bedürfnis haben. 4. Liebessprache, Lob und Anerkennung. Was fällt Ihnen auf? 3 mal 3 ist 8. Genau, das fällt auf. Man kann sagen, eine Aufgabe falsch. Man kann auch sagen, 4 Aufgaben richtig gelöst. Wir sind geschärft, immer das Schlechte zu sehen. Ne? Unter einem Diktat mit 100 richtigen Worten steht drunter ein Fehler. Wie würde man sich fühlen, wenn da drunter steht, 99 von 100 richtig gemacht? Aber bei uns ist das immer so, dass wir auf Leistung gepolt wird, besonders wir. Also wir haben Freunde, die in Thailand eine Zeit verbracht haben, die sagen, die Thailänder, das sind eine Beziehungskultur. Die Deutschen sind eine Leistungskultur. Wenn du Thailändern sagst, bitte streich diesen Raum, die sind zu dritt, kann das sein, dass der Raum abends nicht gestritten ist. Die wissen aber voneinander die Krankheiten, die Ehekrisen, die Fehlgeburt der Frau und so weiter. Wenn du Deutschen sagst, hier ist ein Raum, streich den, dann ist der abends gestrichen. Die haben aber keine Ahnung, wie es dem anderen geht. Und diese Freundin aus Thailand, die kam dann zurück und wir wollten uns treffen und ich habe sie angerufen, habe sie also 2 Jahre nicht gesprochen, nur geschrieben. Und ich sage zu ihr, ja, wann kommt ihr denn am Samstag?
Also Deutsche, die als Missionare nach Thailand gegangen sind und dort eben über 10 Jahre gelebt haben.
Und dann habe ich gesagt, ja, sie sagte dann, ja, um 9 kommen wir. Und als sie dann kam am Samstag, sagte du, ich war so verletzt von dir. Du hast nicht gefragt, wie geht es euch? So fragt man doch eigentlich, wie geht es dir? Ja, ich sage, aber wir sehen uns doch in 2 Tagen. Ja, ich sage, und du warst auf der Arbeit. Also ich konnte doch jetzt nicht deine Arbeitszeit noch länger. Sagt sie, das wäre in Thailand nie gewesen. Ich bin mittlerweile viel näher mit meinen thailändischen Freunden als mit euch. Weil ihr nie fragt, wie geht es mir? Ihr wollt immer gleich zur Sache, immer gleich Absprachen machen und so weiter. aber wie es mir wirklich geht, das interessiert hier keinen. Und die Tochter, die ist dann Krankenschwester hier geworden und die sagt, ich bin krank geworden, weil mir nie gesagt worden ist, was ich gut mache. Immer nur, da haben sie was vergessen, da haben sie die Medikamente nicht richtig gestellt. Aber irgendwann, als ich ging, haben sie mir gesagt, ich wäre eine sehr gute Krankenschwester. Das habe ich nie gewusst. Ich habe immer gedacht, ich kann nichts. Weil wir Deutschen irgendwo versäumt haben, auch mal zu loben. Und unser Sohn sagte jetzt das Gleiche. Der hat ein halbes Jahr als Gynäkologe gearbeitet und sagte auch, als er ging, wurde ihm gesagt, aus Ihnen wäre ein richtig guter Gynäkologe geworden. Ja, warum weiß ich das denn nicht? Ich habe immer gedacht, ich mache nur alles falsch, hat er gesagt. Vielleicht können wir da ein bisschen dran arbeiten, dass wir auch ein bisschen mehr zur Beziehungskultur werden. Das können wir von anderen Kulturen lernen. Ne? Ihr lebt das so schön zusammen. Ihr könnt das vielleicht noch leichter voneinander lernen, wenn ihr euch das gegenseitig erklärt.
Und wir leben in einer Kultur, und ich kann das von mir sagen, wir verinnerlichen das häufig auch als Fehlersuchmaschine. Also früher habe ich so Unterschriftenberge als leitender Oberarzt dann abends durchlesen müssen, abzeichnen müssen. Und du kannst in ungefähr 5 Sekunden kannst du eine DIN A4-Seite 70%ig korrigieren. Das ist nicht 100%, aber das ist schon ziemlich viel und man weiß, von wem das stammt. Und dann sieht man, beim einen muss man sorgfältig sein und beim anderen nicht. Ich denke, das ist untereinander ja auch bekannt. Bei dem einen muss man alles nachkontrollieren und beim anderen muss man gar nichts nachkontrollieren. Bei manchen muss man manches nachkontrollieren. Und dieses Training, da so schnell zu sein, mit so einem Berg jeden Abend, führte dazu, wenn ich nach Hause kam und dann von 7 Kindern und allen dann die Schuhe im Hausflur liegen sah, dass ich als erstes einen Anfall gekriegt habe, habe gesagt, ich habe es schon ungefähr 251 Mal gesagt, ihr sollt eure Schuhe aufräumen und nicht alles kreuz und quer hier kunterbunt liegen lassen, ich werde sie jetzt alle einsammeln, ihr könnt sie mir wieder abkaufen, ich habe es satt. Ein bisschen ausgerastet. Kam einer der Teenager, halbwüchsigen Söhne, baute sich vor mir auf und sagt, Papa, guten Abend, kannst du mal guten Abend sagen? Ja, war Schachmatt, da hat er recht. Aber wir können so drin sein, weil wir meinen, das muss so sein und das ist richtig, wenn es genau so läuft, dass wir gar nicht merken, dass wir wie auf einer Schiene laufen. Aber das ist nicht die einzige Wahrheit. Es gibt auch andere Wahrheiten.
Wir möchten jetzt ein paar Sätze in unsere Mitte legen, die uns sehr geholfen haben. Stellen wir uns vor, ein kleiner Junge, 10 Jahre alt, sieht, Mama sitzt auf der Terrasse und die trinkt doch gerne einen Cappuccino und ich mache jetzt einen Cappuccino und ich habe neulich gehört, aus der dünnen Tasse mag sie die lieber. Und er macht den Cappuccino, tut noch eine Serviette unter das Tablett, läuft raus, übersieht leider eine Stufe und der Cappuccino landet bei der Mutter auf dem Schoß. Wie reagiert jetzt die Mutter? Ja? Meistens wird sie sagen, wie kommst du denn auf die bescheuerte Idee? Was machst du denn hier? Kannst du nicht aufpassen? Vielleicht noch, du hast ja 2 linke Hände oder vielleicht auch ganz wie dein Vater, was immer man in dem Moment alles so sagt. Aber ermutigen heißt wegsehen vom Resultat, hinsehen zum Motiv. Und die meisten Situationen, in denen sowas passiert, ist es so, dass das Motiv gut ist. Aber das Resultat ist schlecht. Und wenn ich das aber nicht schaffe, jetzt als Mutter, als Vater, diesem Kind trotzdem Wertschätzung zu geben, also ideal wäre gewesen, ja, wenn die Mutter gesagt hätte, boah, da hast du aber eine tolle Idee gehabt, der Cappuccino ist bei mir angekommen, nicht so wie du gedacht hast, ja, aber deine Liebe hat mein Herz getroffen, ich gehe mich umziehen, du machst einen neuen Cappuccino, ich kann dir ja vielleicht einen heißen Kakao machen, dann gucken wir mal, ob wir noch Kekse haben und dann feiern wir, dass du mir eine Freude machen wolltest. Das wäre ideal. Dafür muss man aber so einen Satz verinnerlichen. Ja? Wegsehen vom Resultat, hinsehen zum Motiv. Und ich hatte so einen Vater, der war herrlich darin. Also ich habe einen Kuchen gebacken, der war in der Mitte kletschig. Versteht ihr, was kletschig ist? Also weich, war nicht durchgebacken. Und mein Vater aß und sagte, rundherum schmeckt der Kuchen fantastisch. Der hat das immer geschafft, wirklich das Positive noch zu erwähnen. Ne? Und der hat das ganz oft mit mir so gemacht, wegsehen vom Resultat, hinsehen zum Motiv. Du wolltest einen Kuchen backen, er ist nicht gut gelungen, aber ich sehe auf das Positive, was du mir damit geben wolltest, mir zeigen wolltest.
Und ich glaube, es gibt eine feine Gratwanderung zwischen schönen Reden Und zu sagen, naja, ist nicht so gelungen, aber guck mal, das und das, das hat doch schon gut geklappt. Und beim zweiten Mal wird es besser. Also nicht, dass man sagt, oh, wie lecker der Kuchen und jeder weiß, er ist nicht lecker, sondern die Wahrheit aussprechen, aber zu finden, was ist das, was kostbar daran ist.
Hinter jeder Kritik steht ein Wunsch. Ich kann sagen, Thomas, warum kommst du denn schon wieder zu spät? Oder ich kann sagen, Thomas, es wäre mir so wichtig, wenn du früher kommst. Es hört sich ganz anders an. Und gelernt habe ich das mit den Pfannkuchen. Einer meiner Söhne kommt rein und ich habe Kirschpfannkuchen gebacken. Und er sagt, eh geht Kirschpfannkuchen. Ich sage, das willst du gar nicht sagen. Doch, will ich sagen. Nein, ich sage, überleg mal, was willst du mir eigentlich sagen? Die Kritik ist Kirschpfannkuchen. Aber der Wunsch dahinter heißt, ja, ich will einen Pfannkuchen ohne Kirschen haben. Ja, ich sage, geh nochmal raus, komm nochmal rein. Mama, du machst einen Kirschpfannkuchen. Kannst du mir einen Kirschpfannkuchen ohne Kirschen machen? So machen die das oft. Ne? Kannst du mir einen Kirschpfannkuchen ohne Kirschen machen? Ja, sage ich, klar kann ich das. Und ich habe meinen Kindern das beigebracht, dass sie nicht kritisieren, sondern Wünsche äußern. Und neulich war einer unserer Kinder da, die sind jetzt alle erwachsen, und sagte, Mama, als wir klein waren, da hast du immer so kleine Pfannkuchen gebacken. Einen mit Käse, einen mit Kirschen, einen mit Apfel, einen ohne alles. Wenn du mal viel Zeit hast, Mama, machst du das nochmal? Ja, ihr könnt euch vorstellen, am nächsten Tag gab es diese kleinen Pfannkuchen. Wünsche äußern ist traumhaft. Versucht das mal, das klappt.
Ermutigen. Ich sage häufig in Eheseminaren, dass ich das besonders bei Männern beobachte, dass wir wissen, was wir nicht wollen, aber nicht unbedingt, was wir wollen. Was hast du denn da schon wieder gemacht? Oh, das muss das so sein? Aber das wirklich zu sehen, positiv zu äußern und zu sagen, du, mir wäre das und das lieber oder können wir das irgendwie ändern, ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Lektion für manche von uns Menschen.
Gut, nächstes. Ermutigen heißt, hinter jemand zu stehen. In der Gemeinde wird gefragt, welche Frau kann für das nächste Gemeindefest einen Kuchen backen? Mein 6-jähriger Sohn stupst mich an und sagt, Mama, warum hat die Frau gesagt, Frau, können das Männer nicht? Können das Kinder nicht? Doch, ich sage, können sie auch. Ja, warum hat die das denn gesagt? Ja, ich sage, willst du mir jetzt sagen, du willst einen Kuchen backen? Ja, Mama, ich könnte doch auch einen Kuchen backen. Ja, ich sage, dann geh zu der Frau und sag ihr, du könntest einen Kuchen backen. Naja, wie Kinder so sind, er hat es vergessen, zu Hause angekommen, sagte, oh Mama, ich habe vergessen, der Frau zu sagen, dass ich einen Kuchen backen will. Ich sage, komm, wir rufen sie an. Und dann rufen wir an und dann sagt sie, ja bitte, ja, du hast gesagt, Frauen sollen Kuchen backen. Ich bin zwar keine Frau, aber kann ich dir auch einen Kuchen backen? Ja, sagt sie, klar, was denn? Ja, sagt er, Marmorkuchen oder Nusskuchen? Ja, entscheide dich. Ja, dann nehme ich Marmorkuchen. Ich kann dir auch zwei backen, hat er gesagt. Ja gut, dann back mir zwei Marmorkuchen. Weißt du, das berührt mich aber, weil es hat sich noch niemand gemeldet, sagte sie. Naja, dann wurde es Mittwoch und mein Sohn sagte, Mama, hast du schon alles da? Ja, es wurde Freitag, Mama, ich möchte jetzt den Kuchen backen. Ja, ich sage, klar, machen wir. Und dann Samstag hat er ganz stolz die zwei Kuchen mitgebracht. Und auf dem Weg nach Hause sagte er, Mama, weißt du, warum ich das kann, warum ich Kuchen backen kann? Nee, sag ich, warum? Und dann sagte er den Satz, weil ich eine Mama habe, die hinter mir steht. Wenn ein Ei runterfällt, schimpfst du nicht sofort, sondern machst es weg. Du hilfst mir. Und ich weiß genau, egal was jetzt schief läuft, du stehst hinter mir. Du unterstützt mich. Und ich dachte so, wir brauchen viel mehr Menschen, die hinter uns stehen, die den anderen ermutigen, wenn es auch nicht so gut läuft, wenn man es noch nicht so gut kann. Ermutigen heißt, hinter jemand zu stehen. Und das können wir auch als Erwachsene, ne? Das können wir als Freundinnen, als Schwestern hintereinander stehen, als Paare hintereinander stehen. Ermutigen heißt, hinter jemand zu stehen. Ermutigen heißt, die kleinen Anfänge wertschätzen. Ja? Unser 4-jähriger Sohn kommt die Treppe runter, hat sich ganz alleine angezogen. Aber er hat die Schuhe verkehrt rum an. Was sagen die Geschwister? Benjamin, du hast die Schuhe verkehrt rum an. Und ich dachte, wie schön, wenn man gesagt hätte, boah, du hast erst die Unterhose an, darüber die Hose. Du hast erst das Unterhemd an, darüber ein T-Shirt, darüber ein Pullover. Du hast beide Strümpfe an. Und wenn du jetzt noch die Schuhe umdrehst, perfekt. Wie fühlt sich das Kind beim ersten Mal? Wie beim zweiten Mal, oder?
Ich sage mal ein Beispiel aus der Erwachsenenwelt. Ich war mein Leben lang chronisch unpünktlich. Und Angriff ist die beste Verteidigung. Also wir haben uns im Studium kennengelernt und dann für 12 Uhr in der Mensa zum Essen da gab es ja Studentengerichte, verabredet sie 10 vor 12 da, ich 10 nach 12 da. Ja, sagt sie, guck mal, wie viel Uhr es ist. Ja, wann warst du denn da? Ja, seit 10 vor 12 warte ich hier auf dich. Ja, sah ich auch unpünktlich. Also, Angriff ist oft die beste Verteidigung. Man lässt es nicht an sich ran. Mein erster Schritt war, zuzugeben, ich habe da ein Problem. Mein zweiter war dann, anzugehen an dieses Problem. Und das Interessante für mich war, dass wir beide auf einem Seminar waren und dann sollte man eben 3 Stärken und eine Schwäche aufschreiben und ich guckte so rüber, na, hast du wieder Unpünktlichkeit des Ehepartners aufschreiben, hast du wieder Unpünktlichkeit aufgeschrieben? Dann sagt sie, nein, habe ich nicht, denn ich sehe deine Veränderung. Und gefühlt war es so, dass ich immer noch in 95% unpünktlich war. Aber es war von der Haltung her, habe ich den Kampf begonnen, dass es anders wird. Und dann erlaubt, dass mir ein anderer jemand was dazu sagt, dass sie mir das auch sagt, ohne dass ich beleidigt reagiere. Am Anfang habe ich gesagt, du bist nicht meine Mutter, musst mich nicht wie ein kleines Kind behandeln. Weil oft, wenn wir ein Problem haben, lassen wir uns von anderen nicht reinreden. Dabei braucht es eine gewisse Demut, Hilfe anzunehmen, jedenfalls für mich. Und inzwischen ist das relativ entspannt. Ich bin immer noch nicht immer pünktlich. Aber es ist auch schon vorgekommen, dass ich gesagt habe, du, wir müssen jetzt gehen, sonst schaffen wir es nicht. Und plötzlich ändern sich so festgefahrene Muster. Und für mich war wichtig, wenn der andere meine Veränderung sieht, dass ich das will, kann das im Gesamtergebnis noch ziemlich mau aussehen. Und trotzdem ist da ein Weg der Veränderung.
Da würde ich gerne noch ein Zeugnis geben. Also ihr habt jetzt gehört, meine Stärke ist Pünktlichkeit. Also ich konnte alleine pünktlich sein, ich konnte auch mit 7 Kindern pünktlich sein. Und ich habe festgestellt, dass Gott mit meinen Stärken viel mehr Probleme hatte als mit meinen Schwächen. Denn in meinen Schwächen bete ich und sage, hilf mir Gott, das kann ich nicht. Aber in meinen Stärken gehe ich ihm oft voran. Und wir sind auf dem Weg zum Gottesdienst und es steht ein Anhalter an der Straße. Und Thomas sagt, immer ein barmherziges Herz, sollen wir den mitnehmen? Und ich zische, nein, dann kommen wir zu spät zum Gottesdienst und das will ich nicht. Wir haben ihn nicht mitgenommen. Und Thomas sagt, du wärst auch kein barmherziger Samariter gewesen. Meinst du nicht, der ist auch zu spät gekommen? Der hat aber geholfen. Ich weiß nicht mehr, was da gepredigt worden ist. Ich hatte meine Predigt schon bekommen. Ich dachte, ich bin kein barmherziger Samariter. Ich bin Mutter von 7 Kindern, da muss man barmherzig sein. Ich bin Christin, da ist man barmherzig. Ich bin Seelsorgerin, da ist man barmherzig. Das lasse ich mir von Thomas nicht sagen, dass ich nicht barmherzig bin. Und dann habe ich Jesus gefragt, Jesus, ist das richtig, was mein Mann sagt, dass ich nicht barmherzig bin? Und mir fielen ganz viele Situationen ein, wo ich gemerkt habe, nein, ich bin nicht barmherzig. Also noch im Studium, ich habe immer darauf gepocht, wenn wir uns für 9 Uhr verabredet haben, dann musste der Mann auch oder die Frau auch um 9 Uhr da sein. Und wenn nicht, die hatten alle Angst vor mir. Einmal ist einer, hat geklingelt, ist an mir vorbeigeschossen auf die Toilette. Ich sage, hättest du das nicht noch zu Hause machen können? Und dann sagt er, nein, dann hättest du mich ja wieder zusammengefaltet. Ich sage, so. Eine Freundin sagte neulich, boah, jetzt habe ich ein Knöllchen wegen dir gekriegt. Ich sage, wieso das denn? Ja, ich bin zu schnell gefahren, nur damit ich pünktlich bin. Nee, ich sage, das lasse ich mir nicht sagen, dass ich Knöllchen hier austeile, nur damit du pünktlich bist. Aber ich habe gemerkt, ich habe ganz viele Menschen unter Druck gesetzt durch meine Pünktlichkeit. Und dann habe ich empfunden, dass jede Stärke auf der Vorderseite einer Medaille ist, zum Beispiel Pünktlichkeit, und auf der Rückseite ist Unbarmherzigkeit als Schwäche. Es gibt keine Stärke alleine. Es gibt immer nur eine Medaille. Und dann habe ich gesagt, Jesus, was mache ich denn jetzt damit? Und ich hatte den Eindruck, er sagt, gib mir deine Stärke der Pünktlichkeit. Lege deinen Maßstab an Pünktlichkeit ab und nimm meinen Maßstab an Pünktlichkeit an. Und das war ein Kampf in mir, weil ich definierte mich über meine Stärke Pünktlichkeit. Und dann habe ich wirklich gesagt, Jesus, okay, ich gebe dir meinen Maßstab an Pünktlichkeit, lege ich auf den Altar. Ich will bereit sein, unpünktlich zu sein, wenn du es von mir möchtest. so wie barmherziger Samariter. Wenn du sagst, geh jetzt rüber, deine Nachbarin braucht dich, die hat gerade einen Herzinfarkt, dann will ich nicht sagen, ich muss aber pünktlich in der Gemeinde sein, sondern will ich bereit sein, rüberzugehen. Oder wenn mein Kind jetzt gerade die Windel voll hat, dann will ich bereit sein, die noch zu wechseln und wir sind dann aber unpünktlich irgendwo. Ich will deinen Maßstab an Pünktlichkeit jetzt anziehen. Und das war wirklich ganz elementar für mich. Und damit kam auch eine gute Balance in unsere Ehe. Und dann hat Thomas wirklich zum ersten Mal gesagt, okay, ich gebe jetzt zu, ich habe ein Problem mit Unpünktlichkeit und ich bitte dich, dass du mir dabei hilfst. Und wir sind sozusagen von dieser Waage runtergegangen. Ja? Ich immer die Pünktlichkeit, er der Unpünktliche. Und was haben wir uns in unserer Ehe gefetzt deswegen? Aber ich habe auch eine Beziehung zu einer Freundin aufgegeben, weil die nie pünktlich war. Ich habe gesagt, boah, ich kann damit nicht umgehen. Ich fühle mich immer von dir missachtet und nicht ernst genommen und ich habe die Freundschaft gekündigt zu ihr. Also das muss jetzt nicht nur in der Ehe sein, das kann auch in anderen Beziehungen sein, dass man einfach diese Stärke so über alles hebt und eben nicht in der Liebe handelt. Ja? Also vielleicht so als Ergänzung zu dem, was du gesagt hast, weil ich finde, das ist eine ganz wichtige Sache. Und immer guck mal hin in deine Stärke, was ist die Rückseite davon? Ja? Und ich habe Gott nacheinander alle meine Stärken gegeben, meine Disziplin, meine Willensstärke. Ich habe sie alle auf den Altar gelegt und habe gesagt, ich will deine Stärke anziehen und nicht meine. Dein Maßstab ist vielleicht ein ganz anderer und ich will offen dafür sein, dass ich in deinem Sinne handle.
Ein Satz, der mich sehr berührt hat in diesem Zusammenhang, war, dass Ute eines Tages sagte, weißt du, ich habe Jesus eigentlich verachtet. Dafür, dass er ans Kreuz gegangen ist. Wie kann man da so schwach sein, sozusagen ans Kreuz zu gehen? Dass man diese Dimension gar nicht sieht, was eigentlich Stärke ist und dass Gottes Maßstab ganz, ganz anders ist. Und ich glaube, dass das jeden von uns irgendwo betrifft. Da, wo wir uns stark fühlen, machen wir etwas zum Maßstab. Und wenn dann 80% der Menschen das nicht so können wie wir, sind die schwach, langsam, faul, lahm und alles Mögliche, was wir da finden. Aber es gibt Menschen, die können es gar nicht. Die sind da anders. Und es gibt auch Punkte, die kann ich nicht. Ich habe Leitungsverantwortung im Beruf. Manchmal habe ich gedacht, Jesus, du hast mich wirklich an den Ort der Unfähigkeit gebracht. Ich bin nicht strukturiert. Ich bin nicht die Person, die das alles so im Blick hat. Ich bin nicht die Person, die irgendwo das so zusammenhält. Und eigentlich, ja, ich will, das klingt jetzt überheblich, aber David war auch so ein König, wo man sagte, das ist der Ort seiner Unfähigkeit. Der ganze Hof hat sich das Maul zerrissen, Entschuldigung, wenn ich das so hart sage, was das für ein komischer Kerl war, der dauernd vor Gott Lieder singt und immer Zeit mit Gott verbringt, der seine Söhne nicht erzieht, die waren schlecht erzogen, und der irgendwie so anders ist, als Könige zu sein haben. Und wir am Hof wissen doch, wie man als König ist. Und so habe ich auch oft gedacht. Und ich erlebe jetzt, ich bin eigentlich jetzt schon pensioniert seit April und ich arbeite aber noch weiter 3 Tage in der Woche und ich erlebe, wie Gott mich benutzt, tatsächlich der leitende Oberarzt zu sein. Aber ganz anders, als Menschen sich das vorstellen. Und es ist faszinierend und Gott spielt mir Dinge zu und in seiner Güte tut er das. Aber es ist nicht in meiner Stärke. Und ich glaube, wir Menschen suchen verzweifelt danach, in der Stärke eine Position zu kriegen, wo wir es den anderen zeigen. Und Gott sagt, ich führe dich an einen anderen Ort. Und dann ist es nicht deine Stärke, sondern ich bin das. Und ich tue es. Mach die Augen auf, mach dein Herz auf, mach deine Ohren des Herzens auf und höre von mir. Und ich will, dass du Verantwortung hast. Ich will, dass du Dinge trägst. Aber mein Reich ist anders. Und das ist für mich eine ganz, ganz tiefe Lektion, in diese Dimension zu wachsen, an Orten Verantwortung zu bekommen, die ich mir nicht aussuchen würde. Ich wollte das eigentlich nie machen. Ich wollte irgendwie vollzeitig im Reich Gottes arbeiten. Es ging keine Tür auf. Aber ich weiß, ich bin da von Gott gesetzt. Und ich handle da auch und da geschehen Dinge. Und ich erlebe es. Aber es ist nicht meine Stärke. Wenn man eine Stelle ausschreiben würde, würde ich eigentlich da durchfallen durchs Raster. Ich entspreche nicht diesen Ausschreibungen für so eine Leitungskraft mit dem und dem und dem und dem. Gott will unsere Stärken benutzen und uns in den Schwächen helfen, aber die Stärken werden dann zu seinen Stärken, weil sie sterben müssen.
So, die letzte Liebessprache ist die Sprache der Geschenke. Das sind Menschen, die genau wissen, das habe ich von dem bekommen, das habe ich von dem bekommen. Anderen ist das nicht unbedingt so wichtig, ne, Thomas?
Ich erzähle euch mal, wer die Sprache nicht hat. Also auch Geschenke zu bekommen. Als wir uns kennengelernt haben, jung verliebt waren, hat meine Frau mir einen Adventskalender gebastelt mit 24 Geschenken. Und nach Tag 7 oder so kam sie dann in meine Studentenbude, besuchte mich und dann waren gerade 2 ausgepackt. Das kam nicht gut. Ja, aber es ist nicht mein Ding. Das ist einfach so unterschiedlich. Und das ist oft schmerzhaft für den anderen, aber wir ticken da einfach unterschiedlich.
Ja, ich habe einen Mann kennengelernt, Konrad heißt er, verheiratet, Vater von 4 Kindern, sehr erfolgreich im Beruf. Und seine Frau erzählte mir, also Ute, mein Mann, wenn der Geburtstag hat, ne, der ist wie ein Kind. Schon vorher denkt er, hoffentlich kommen die Päckchen pünktlich, hoffentlich vergisst keiner meinen Geburtstag, hoffentlich schenken die mir das Richtige, hoffentlich muss ich nicht nur so tun, als wenn ich mich freue, hoffentlich haben die auch alle Zeit, mit mir Geburtstag zu feiern. Und in einem Jahr war ich 3 Wochen schwer krank und lag im Bett. Und an dem Tag, als er Geburtstag hatte, kam er zu mir und ich habe ihm gratuliert von ganzem Herzen. Und er machte dann so und sagte, und? Sie sagte, wie und? Ja, sagte, wo ist denn mein Geschenk von dir? Er sagte, Konrad, bitte, ich war jetzt 3 Wochen krank, wo soll ich denn ein Geschenk haben für dich? Und er sagte, allen Ernstes, du hast kein Geschenk für mich? Nein, sagte sie. Dann ist dieser Mann aus dem Zimmer gegangen und hat bis abends nicht mehr mit mir gesprochen. Der ist doch stecken geblieben als Kind, oder? Das gibt es doch gar nicht. Und dann habe ich ihr erzählt von der Sprache der Geschenke. Oh, boah, sagt sie, da habe ich ihm wohl Unrecht getan. Ja, ich sage, es gibt Menschen, denen ist das ganz, ganz wichtig. Meine Schwiegermutter ist so eine Person. Und als ich das rausgefunden habe, wir haben nämlich beide nicht diese Gabe und wir haben dann beide angefangen, Geschenke abzuschaffen. Erst wir miteinander, dann wir mit unseren Geschwistern. Dann rief meine Schwiegermutter an und sagte, Ute, es geht ein böses Gerücht herum. Du schaffst überall Geschenke ab. Sind wir jetzt die Nächsten? Ja, ich sag, Mutter, wenn dir Geschenke wichtig sind, dann nicht. Ja, sagte, deinem Schwiegervater und mir sind Geschenke sehr wichtig. Ja, da wusste ich ja, wo ich dran bin. Und das ist nicht unbedingt ein großes Geschenk, sondern das ist mehr dieses... Ja, denk an mich. Ja? Meine Tochter ist auch so eine, die sagt, Mama, ich möchte kein Geld zu Weihnachten. Ich möchte, dass du dir Gedanken machst, was mir Freude macht. Das zeigt mir nämlich, du kennst mich, du liebst mich und du gibst dir Mühe mit mir. Und du verpackst es dann auch wunderschön. Die Verpackung ist ein Geschenk an mich. Ja? Und lieber mehrere kleine als ein großes, habe ich viel mehr Freude dran und Vorfreude. Ich will das nicht schon wissen, was ich kriege. Das ist für diese Leute typisch. Und leider ist es so, also ich kenne eine Frau, die sagt, ich wünsche mir seit 25 Jahren Blumen von meinem Mann. Der sagt immer, das ist Geldverschwendung. Blumensträuße, da hat man nur eine Woche was von, das ist Geldverschwendung. Ich kriege keinen Blumenstrauß, dabei sage ich ihm, was ich will. Und das ist auch was ganz Typisches. Wir sagen oft, was wir wollen. Die anderen wissen es und trotzdem tun wir es nicht. Das ist wirklich unglaublich. Ich bin bei einer Frau zum Frühstück, weil ich da referiert habe. Und dann sage ich morgens zu ihr, sie sagt, wünschst du dir noch irgendwas? Und ich sage, also wenn du ein weich gekochtes Ei noch für mich hättest, das wäre die Krönung von diesem Frühstück. Da wird sie weiß wie die Wand und sagte, nicht schon wieder weich gekochtes Ei. Ich sage, wieso? Ja, sagt sie, ich war leider nur 7 Jahre verheiratet, mein Mann ist gestorben. Der hat sich jeden Samstag ein weich gekochtes Ei gewünscht und ich habe es nie hingekriegt. Weil mir das immer zu dumm war, da zu stehen, 5 Minuten zu warten. Ich habe dann eben noch schnell Kaffee gekocht, das. Schon war das wieder wachsweich oder hart oder so. Mein Mann hat dann immer nur gesagt, ist kein Problem. Sagt er, wenn er noch einmal lebendig vor mir sitzen würde, ich würde ihm ein weich gekochtes Ei kochen. Ich wusste, was er will. Ich habe es nie gemacht. Es tut mir so leid. Und ich glaube, wir sagen uns gegenseitig, was wir wollen. Und trotzdem kriegen wir es nicht. Und das ärgert mich, dass wir das nicht kriegen, was wir uns so sehr wünschen.
Also der eine oder andere mag denken mit den Geschenken, naja gut, kann sein. Aber ich möchte einfach bezeugen, meine Frau hat das Herz meiner Mutter in einer Weise gewonnen, da stehe ich immer staunend davor. Meine Frau weiß von meiner Mutter Dinge, da habe ich keine Ahnung, weil sie ihr ganz viel vertraut hat, ihr ganz tief ihr Herz ausgeschüttet hat. Haben dann meine Eltern beide gemacht. Und sie sagt immer, sie hat 3 Söhne, du bist die Schwiegertochter, die mein Herz immer wieder berührt. Du schickst da mal ein kleines Foto, da eine Karte, da ist mal dieses, da ist mal jenes. Und ich zelebriere das. Die ist jetzt 93 und dann sagt sie, dann setze ich mich hin, dann packe ich das langsam aus, dann genieße ich das, dann freue ich mich dran. Dann denke ich, boah, was hast du dir wieder für Gedanken gemacht? Und ich freue mich so. Und die Art, wie sie das erzählt, spürt man, das ist der Weg, wie ihr Herz erreicht wird. Und ich glaube, wir haben in diesem Deutschland viele dieser Wege abgeschnitten. Das muss nicht sein, das ist aber zu viel Aufwand, also so viel Schleife oder das oder also sowas. Reicht das? Also nee. Und es gibt aber Menschen, die sind so, und die Frage ist, wie berühren wir das Herz dieser Menschen? Und da müssen wir erstmal von dem Ross runter, dass sowas nicht normal ist. Dieser Satz, der ist doch stecken geblieben. Das ist doch kindlich affiges Verhalten. Aber im Herzen, das ist nicht alles logisch, sondern das sind Dinge wie große Räume. Und wenn wir es nicht schaffen, durch die Tür zu gehen, werden wir diesen Raum nie betreten im Herz des anderen. Und ich möchte Mut machen, von den eigenen Maßstäben runterzukommen, wie Menschen ticken müssen. Und wenn sie nicht so ticken, sind sie skurril, komisch, abgefahren, idiotisch. Ich sage es jetzt mal so hart. Wir haben oft mehr Urteile in unserem Herzen, als uns lieb ist. Einfach, weil Menschen so anders sind als wir selbst. Und wir haben ganz oft einen Normalitätsbegriff im Herzen, wo wir sagen, das ist normal, das ist auch noch normal, aber hier hört es aber auf. Was ist, wenn der andere auf der anderen Seite von hier hört es auf ist, der auch leben möchte und will Beziehungen und sehnt sich danach? Manchmal weiß man ja selbst gar nicht, warum man an manchen Stellen so tickt, wie man tickt. Manchmal findet man es selbst sogar doof. Aber das, was wir beide gemerkt haben, ist, wenn wir das ernst nehmen, dass wir das Herz des anderen erreichen und ganz anders zuhören können. Also jedenfalls zwischen uns beiden war das so, dass diese Dimension hat einfach, es gibt ein paar Momente, da ist mein Herz berührt worden. Ich sage noch ein anderes Beispiel. Die Nachbarin sagt mir, Herr Horn, denken Sie bitte dran, ich bin jetzt in Urlaub, stellen Sie meine Mülltonne raus. Die war so ein bisschen kantig. Ja, machen wir. Und ich lebe so in der Gegenwart und am nächsten Tag weiß ich wieder nichts mehr davon. Sie kam aus dem Urlaub zurück. Frau Horn, Ihr Mann hat die Mülltonne nicht rausgestellt. Naja, der Motto, hätte ich mir ja denken können. Kennen ja auch schon ein bisschen. So in der Art. Und dann hat sie geantwortet, ja, ich bitte Sie um Entschuldigung, dass wir es nicht getan haben. Und hat mir das erzählt. Dieser Satz hat mein Leben verändert. Weil ich gesagt habe, ja, in unserer Beziehung möchte ich, dass ihr Fehler auch mein Fehler ist und ihre Stärke auch meine Stärke ist. Und damit gehe ich auch im Arbeitsplatz um. Also wenn bei uns irgendwas geschieht, bei den Operationen und irgendein Assistent was gemacht hat, ich werde mich nach außen immer vor ihn stellen, immer. Egal, wie dumm ich dann aussehe, immer. Was wir dann hinterher zu zweit besprechen, ist eine zweite Sache. Aber da muss ich dann auch irgendwo, das ist geschlossen, das geht niemand anderen was an. Aber es ist so einfach zu sagen, ja, was der andere da wieder gemacht hat. Ja, kennst du doch. Aber an der Stelle wirklich zu sagen, wo übernehme ich Verantwortung, wenn ein Ganzes zusammengehört und sagt, ja, das ist bei uns passiert, es tut mir leid. Und wir können intern hinterher besprechen, wie wir das in Zukunft besser machen können. Manchmal ist es gut, eine Person zu entlasten, zu sagen, es ist vielleicht nicht so gut, die Aufgabe dir zu geben, macht vielleicht ein anderer, muss man fragen. Oder aber zu sagen, du, das ist passiert, wie können wir das eigentlich ändern, dass dir das so nicht wieder passiert. Aber die Frage ist, wie sprechen wir darüber? Und das sind Momente, wo andere auch spüren, ob sie geliebt sind oder nicht geliebt sind, wenn sie dabei sind. Also uns hat das sehr viel geholfen. Jetzt klingt das vielleicht so ein bisschen nach Psychologie und Eheberatung. Aber wir wollen morgen über diese Dimension sprechen in Beziehung zu Gott. Ja, dieser vertikale Balken. Und für uns war sehr frappierend, dass da ganz, ganz, ganz viele Parallelen waren. Zumindest haben wir ganz viele Parallelen erlebt. Und die haben uns Augen geöffnet. Und deswegen erzählen wir diese Sache hier so mit diesen 5 Sprachen. Und mir ist nicht so wichtig, ob es jetzt 5 sind oder ob noch einer eine 6. finden würde oder ob man das, die eine kann man eigentlich da subsumieren. Das ist gar nicht entscheidend. Für mich sind das Werkzeuge, ein Stück, das eigene Herz zu erkennen und das Herz des anderen zu erkennen und dem zu begegnen. Vielleicht sagst du noch ein bisschen was dazu.
Haben wir die Zeit noch? Ja? Okay, gut. Aber wir kommen auf die Zielgerade. Also eine Sprache kann man sprechen und kann man hören. Ja? Wir haben jetzt nur gehört, wie man sie hört, wie man sie selber versteht. Ja? Ich möchte geholfen. Ich möchte, dass mein Mann mir hilft. Thomas möchte Zeit mit ihm. Aber Sprache kann man nicht nur hören, man kann sie auch sprechen. Das verwirrt manchmal. Also es kann sein, zum Beispiel bei mir ist es so, ich möchte am liebsten, dass man mir hilft. Ich spreche aber am liebsten Ermutigung. Ich liebe es, Menschen zu ermutigen, ihnen zu helfen, in ihre Berufung zu wachsen, zu sehen, wie sich weiterentwickelt. Wenn sie vielleicht auch Eltern hatten, die zum Beispiel immer gesagt haben, du kannst nichts, du bist nichts, ja, oder du bist vielleicht nicht geliebt, nicht gewollt, diesen Menschen zu helfen, dass sie Gottes Liebe erfahren, dass sie einen Platz in diesem Leben haben, da geht mein Herz auf. Das ist etwas, wo ich wirklich drin lebe. Also ich spreche am liebsten Ermutigung, ich höre am liebsten, aber Hilfe. Also von daher kann das verwirrend sein. Es kann aber auch gleich sein. Ich helfe am liebsten und ich möchte am liebsten geholfen werden. Muttersprachen können sich auch verändern. Vielleicht als Kind brauchte ich ganz viel Ermutigung. Als ich 7 Kinder hatte, brauchte ich ganz viel Hilfe. Vielleicht in ein paar Jahren sage ich, es hat sich schon wieder verändert. Es ist nicht so starr. Also ich will nicht in Kisten und Kästen gesteckt werden. Da muss ich hinhören. Es gibt auch Menschen, die sagen, ja, ist ja schön, wenn, was du so alles erzählst, aber ich weiß nicht, wie meine Sprache ist. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja, es gibt Menschen, die immer nur gedient haben, die gar nicht gefragt haben, was brauche ich denn überhaupt? Ja, und wenn man so ein Mensch ist, dann kann man überlegen, gut, wie Thomas sagte, was ärgert mich denn ganz schnell, wenn ich was nicht bekomme? Oder überhaupt mal jetzt in der nächsten Zeit zu gucken, was macht mir Freude, was macht mir keine Freude. Oder vielleicht auch mal andere zu fragen, hör mal, was siehst du eigentlich in mir? Die sehen das manchmal ganz klar, hör mal, das brauchst du eigentlich am meisten. Und Ja, ich glaube, dass diese fünf Sprachen der Liebe ganz viel Beziehungen herstellen könnte. Also ich habe zum Beispiel mal erlebt, dass eine junge Frau auf mich zukam und sagte, boah, ich habe mir jetzt den Vortrag angehört, aber ich wollte eigentlich die Beziehung zu meiner Mutter auf Eis legen. Weil immer, wenn ich die einmal die Woche für eine Stunde besuche, dann sagt die, guck mal, hier ist die Liste, da brauche ich Hilfe, da brauche ich Hilfe, da brauche ich Hilfe. Und ich sage, ja, meine Mutter, können wir nicht erstmal eine Tasse Kaffee trinken? Können wir nicht erstmal miteinander reden? Und dann sagt meine Mutter, Zeitverschwendung. Nein, wir arbeiten jetzt. Jetzt habe ich aber begriffen, meine Mutter fühlt sich von mir geliebt, wenn ich ihr helfe. Ich brauche aber Zeit mit meiner Mutter, dass die sich auch mal anhört, was für Nöte ich habe, was für Freuden ich habe. Das kommt aber immer zu kurz. Und deswegen habe ich gesagt, ich bin doch nicht deine Magd, dass ich immer nur für dich arbeiten muss. Und ich laufe total leer. Ich werde jetzt zu meiner Mutter gehen, ihr das erklären und jetzt sagen, okay Mama, wir haben jetzt 2 Stunden Zeit am Freitagnachmittag. Eine Stunde helfe ich dir und eine Stunde setzen wir uns hin und trinken Kaffee oder essen Kuchen oder gehen Eis essen oder spazieren. Damit mein Liebestank auch voll wird, dass nicht immer nur deiner voll wird. Ist doch genial, wenn man sowas erkennt. Ja? Oder eine Mutter kam mit ihrer Tochter zu mir und dann sagte die Tochter, wir sind 4 erwachsene Töchter. Und eine von uns, die sagt immer, meine Mutter liebt mich nicht. Und dann zischte die Mutter, das ist ja eine Unverschämtheit. Für keine meiner Töchter habe ich so viel Geld gegeben. Für keine habe ich so oft in der Schule gewesen. Habe ich so viel Zeit verbracht. Boah, für keine habe ich so viel geweint. Und die sagte, ich liebe sie nicht. Ja, sagte die andere, aber hast du gehört, Mama? Ihre Liebessprache ist Lob und Anerkennung. Das hat sie von dir nie bekommen. Da war auch nichts zu loben, hat die Mutter gesagt. Ja, sagt sie. Und deswegen sagt die Tochter zu dir, ich bin die Einzige, die von dir nicht geliebt wird. Weißt du was, Mutter? Wir gehen nochmal nach Hause, wir denken darüber nochmal nach, wie du sie loben kannst. Weil es gibt ja keinen Kaktus ohne Blüten. Auch an ihr wird ja wohl was sein, was man loben kann. Die hat ihr Studium fertig gemacht und so, das kannst du doch auch mal loben. Ja, also von daher, da ist so viel Kraft drin in diesem, wenn man sich geliebt fühlt oder nicht geliebt fühlt. Genau wie mit Ehebruch. Es kann auch sein, dass, was weiß ich, wenn ich jetzt mit einem anderen Mann zusammen in der Küche bin und der ist so, wie mein Mann nicht ist, ich liebe aber, wenn der mir hilft, ja, dann fühle ich mich zu diesem Menschen hingezogen. Dann gehe ich vielleicht in den Ehebruch hinein, will das aber gar nicht. Allein, weil mein Liebestank leer ist. Und wie schön, wenn ich dann nach Hause kommen kann und sage, du hör mal, der Mann, der hat mich begeistert, der hat mir so gut in der Küche geholfen, der hat den Tisch abgeräumt, der war so freundlich. Aber eigentlich wünsche ich mir das von dir. Und ich will doch gar nichts mit diesem Mann. Ich will auch gar nicht, dass ich den toll finde. Aber mein Liebestank ist komplett leer. Bitte füll du ihn. Ich möchte, dass du ihn füllst. So, jetzt machen wir Schluss.
Ja, was kann ich da noch sagen? Ich denke, viele Punkte haben uns als Schwestern vieles zu sagen, hat mir vieles zu sagen, auch als Verantwortliche für unsere Schwesternschaft. Und diese Verantwortung ist auch, ja, ich habe auch meine Stärke, aber dann zu wissen, dass das genau das ist, was der Herr nicht braucht, wenn es nicht unter seiner Herrschaft ist. Aber da waren so viele Punkte, die ich denke, wir nacharbeiten müssen, dürfen, wollen. Und wie ihr schon gesagt habt, für morgen Abend ist es dann unsere Beziehungen, unsere Liebessprache mit Gott. Und ich glaube, das hat uns sehr angefeuert, dass wir gerne auch morgen kommen und vielleicht auch manche mit uns. Wir freuen uns schon auf morgen Abend und wir danken dir vor allem, unser Herr Jesus, dass du die Liebe bist und dass du dein Leben gegeben hast und nichts gescheut hast. Und du erwartest auch diese Liebe von uns. Und das ist das, was unser Leben ausmacht, ob wir in der Schwestern- und Bruderschaft sind, in eine Ehe oder sonst in Beruf sind, dass das der Höhepunkt ist von unserem Leben. Und wir bitten dich, dass du weiter in unsere Herzen wirkst und stärke jetzt Ute und Thomas in diese Nacht. Gib uns alle eine gute Nacht und sei du weiterhin bei uns. Geleite du uns auch in diese neue Woche. In Jesu Namen. Amen.